Vor 3 Jahren habe ich in einer Predigt über Industrialist Andrew Carnegie erzählt. Das war 3 Jahre her. Erinnert sich jemand daran? Ja. Einige waren noch nicht dabei. Einige waren noch nicht bei uns zu diesem Zeitpunkt. Und letztendlich ist er fasziniert mich so. Dann mag ich nochmal. Der war Sohn eines Webers. In Schottland geboren, 1835. Kannst du überlegen, Weber, 1835. Es wird nicht lange dauern, bevor dein Beruf ziemlich überflüssig ist, weil Maschinen das alle übernehmen. Also mit 13... Die Familie leihte Geld aus und zog nach Amerika, um ein besseres Leben zu finden. Ich weiß nicht, ob das unbedingt besser ist. Mit 13, gleich im Jahr, fing er an, in einer Baumwollspinnerei zu arbeiten. 12 Stunden Arbeitstag, abends noch Schule. Heftig mit 13. Mit 14 dann wechselte er in ein Telegrafenamt und die waren damals stark verbunden mit dem Eisenbahn. Und der Leiter eines Eisenbahns wurde dann aufmerksam über Andrew Carnegie, hat gesehen, der Typ hat was hier oben und auch was in den Armen. Harte Arbeiter und eine kluge. Also fing er an für die Eisenbahn. Mit 24 war ein Aufseher dort in der Eisenbahn. Andrew Carnegie war klug, harter Arbeiter und er hatte eine Gabe, zukünftige Entwicklungen vorherzusehen. Und wie man weiß, wenn man das schaffen kann, da kann man eigenes erreichen im Leben. Er investierte in Öl, in Eisenbahnen und sein größter Erfolg, Stahl. Andrew Carnegie war Stahlgigant. Er besaß alle Schritte von vorne bis hinten. Wir nennen das heute zumindest vertikale Supply Chains. Ich weiß nicht, wie das ist auf Deutsch. Er besaß die Minen, er besaß die Transportmittel und er besaß die Fabriken, die Stahl produziert hatten. Und damit wurde er zu einem der reichsten Männer in den USA. Aber dort hört die Geschichte nicht auf. Weil in 1901 J.P. Morgan, auch so ein reicher Industrialist zu dieser Zeit in den USA, der wollte Carnegies Firma kaufen. Aber Carnegie wollte nicht verkaufen. Also hatte er einen Preis so hoch gesagt, dass der JP Morgan unmöglich Ja sagen könnte. Er sagte 480 Millionen Dollar. Was heute in Zeiten von Amazon nicht so groß klingt, aber das ist 13,8 Milliarden in heutigem Geld. Und JP Morgan sagte, ja. Und damit wurde Andrew Carnegie zu dem reichsten Mann in den USA, vielleicht sogar in der ganzen Welt. Allerdings, 12 Jahre früher hat Andrew Carnegie ein Essay geschrieben, das hieß Das Evangelium des Reichtums. Das Evangelium des Reichtums. Und er schrieb da drin, der Mann, der reich stirbt, stirbt in Schande. Oh, okay. Der Mann, der reich stirbt, stirbt in Schande. So jetzt ist die Zeit gekommen, Andrew Carnegie, zu schauen, ob du auch tun kannst, was du predigst. Oder predigst du Wasser und trinkst du Wein? Und er versuchte tatsächlich, all sein Geld wegzugeben. Hat es nicht geschafft. Es war einfach zu viel. Er wollte ohne Pfennig sterben, hat er nicht geschafft. Aber er hat geschafft, 90% seines Geldes wegzugeben. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Hauptsächlich für Schulen, Unis, Krankenhäuser und irgendwie für die Weltfrieden. Guter Versuch, Andrew Carnegie, aber es dauerte nicht lange, bevor, 10 Jahre noch, bevor Erster Weltkrieg gekommen ist. Aber er baute auch 3000 Bibliotheken. Und eine davon steht in meiner Heimatstadt. Auch nicht schlecht. Cool, oder? Es ist ein schönes Gebäude. Ich glaube, es ist nicht mehr Bibliothek. Es wurde zu klein mit der Scheibe. Als ich Kind war, war es noch Bibliothek, aber ich glaube, inzwischen sind sie umgezogen in ein größeres Gebäude. 7500 Kirchenorgel hat er auch finanziert. Ja. Und er war eigentlich nicht besonders religiös. Also, warum rede ich von Andrew Carnegie? Well, erstens, weil ich fasziniert bin von ihm. Ich denke, das ist auch ein ziemlich gutes Beispiel zu nehmen für unser Leben. Und zweitens, weil wie Dietmar gesagt hat, was für ein Text. Dieser Text ist nicht so ganz ohne. Aber ich glaube, Andrew Carnegie versteht Jesus ein bisschen hier. Und das ist gut so, weil ich habe meine Schwierigkeiten. Der Verwalter in diesem Text, er verschleudert den Besitz seines Herrn. Und sein Herr sagt, okay, ich schmeiße dich jetzt raus. Und was macht der Verwalter? Der hat Angst natürlich, er ist zu faul zu arbeiten, zu stolz, um zu betteln. Also muss er einen anderen Plan entwickeln und das macht er auch. Und was ist sein Plan? Noch mehr Geld von seines Herrn zu verschleudern. Ja, tolle Plan. Ich befinde mich jetzt in Loch, ich grabe mich heraus. Unehrlich. Er ruft die Schuldner seines Herrn, nicht sein Schuldner, seines Herrn, ruft sie zusammen und sagt, wie viel schuldest du? Okay, mach das die Hefte, mach das weg. Schuldenerlass, das ist schön. Schuldenerlass ist etwas Schönes. Wenn du Schulden von jemand anders erlässt, ist das schön. Aber wenn du Schuld, den jemand anders besitzt, erlässt, das ist unehrlich. Man könnte sagen, das ist sogar Diebstahl. Auf jeden Fall Betrug. Ich kenne einige Leute im Gefängnis, die sowas Ähnliches machen. Und was macht sein Herr? Es steht hier, den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Der Mann war unehrlich. Und Jesus sagt, gut so. Dieser Text ist nicht so ganz ohne. Andrew Carnegie ist ein bisschen einfacher, über ihn zu reden. Ne? Jesus ist immer gut für eine Überraschung. Freue ich mich. Zumindest das. Und ich muss sagen, Theologen haben dieses Thema diskutiert seit jeher. Denn es gibt keinen Konsens. Ja, wir
Meinst du, ist es Zeit, dann aufhören zu reden, oder? War das Gott oder schlammige Vorbereitung? Oder einfach super. Batterien sind irgendwann leer, das stimmt auch. Das ist so theologisch zu deuten, leere Batterien ist manchmal nicht so ganz einfach. Na, das stimmt. Dann rede ich weiter, es geht nicht so viel länger. Theologen diskutieren, wir haben keinen Konsens. Ich behaupte auch nicht, die Wahrheit hier zu wissen. Tut mir leid. Aber ich habe zumindest einiges zu sagen. Und ich glaube, dass das zumindest wichtige Punkte sind zu betrachten. Und das hat natürlich mit Menschen und mit Geld zu tun. Denn Geld ist so ein Thema. Ne? Jesus, es war so ein Thema bei Jesus, besonders in Lukas-Evangelium, falls du vergessen hast, wir sind im Lukas-Evangelium. In Lukas-Evangelium ist besonders merkwürdig mit Geld. Es gibt ein paar Geschichten, die nur in Lukas-Evangelium vorkommen. Zum Beispiel der reiche Kornbauer. Oder der reiche Mann und Lazarus, wo die beide sterben und der eine, der Arme ist oben und der Reiche unten. Jesus ist nicht unbedingt gegen, aber er ist sehr misstrauisch. Und auch richtig so, ne? Geld macht uns egoistisch, macht uns selbstsüchtig. Wir können Geld dienen, wo unser Leben geht darum, Geld zu bekommen, möglicherweise auch auszuschenken. Geld kann zu unserem Gott werden. Jesus sagte, du kannst nicht Geld und Gott und eigentlich, er sagt das anders. Du kannst nicht Gott und Mammon dienen, also nicht Gott und Reichtum. Das sind zwei verschiedene Herren. Du musst entscheiden, entweder der eine oder das andere. Geld für sich ist weder gut noch schlecht. Du kannst eigentlich für Geld kein moralisches Etikett dran kleben. Ja, mein 100-Euro-Schein ist weder gut noch schlecht. Es hat keinen moralischen Wert. Die Frage ist, was wir damit machen. Wo das Geld herkommt, ist auch wichtig. Und natürlich, was Geld mit uns macht. Das hat moralischen Wert. Und oft geben wir Geld nur für uns aus. Für unsere Freude, für unsere Konsum. Aber wir können auch anders mit Geld machen, ne? Man kann Gutes mit Geld machen. Man kann die Welt besser machen mit Geld. Ja, das Geld für sich ist weder gut noch schlecht, aber wir können etwas Gutes damit machen. Ein bisschen wie Andrew Carnegie. Eine bessere Welt hinterlassen. Wenn wir in diese Geschichte schauen, die Schuldner, ihre Schulden war besonders hoch übrigens. Es steht hier einige Fässer Öl oder irgendwas. Das ist umgerechnet 3000 Liter Öl. Damals war Öl sehr kostbar auch. Und das ist eine ordentliche Menge. Die Weizen ist auch noch krasser. Das war 30 Tonnen Weizen. 30 Tonnen Weizen schuldete der eine Mensch. Das ist genug Weizen, um 150 Menschen zu ernähren für ein ganzes Jahr. Oder genug Weizen, um ein Mensch zu ernähren für 150 Jahre. Mathematik. Das ist eine Menge. Und der Verwalter, er benutzt Geld, um Menschen zusammenzubringen. Das ist richtig schön. Das Erste, was er macht, ist, er ruft die Schuldner her. Er nutzt Geld, um Menschen zusammenzubringen, anstatt Menschen zu trennen. Wichtiger Aspekt. Ja. Und die Spalte zwischen Reich und Arm in unserer Welt wird nur größer und größer und größer. Aber der Verwalter hier bringt Menschen zusammen. Er macht ihr Leben leichter und besser. Er stärkt damit Gesellschaft. Ich arbeitete in Gaststätten. Und weißt du, wann die schlechteste Zeit ist, in den USA als Kellner zu arbeiten? Ja. Na, du warst dabei. Ja, Sonntagnachmittag. Sonntagnachmittag. Warum? Weil Kirchgänger sind erstens nicht leichte Kunden und die geben wenig Trinkgeld. Wir sind bekannt dafür. Das ist nicht irgendwas, was man nur in Kopf ausdenkt. Wenn man als Kellner arbeitet in den USA, ist ganz klar. Ist ganz klar. Alle Kellner wissen das. Das ist ein tolles Zeugnis für Christus, oder? Eigentlich sollen wir bekannt sein als die Großzügige der Welt. Nicht für unser Geiz. Und Jesus sagt in dieser Geschichte, ja, wofür ist Geld überhaupt da? Wofür ist es da? Macht Freunde damit. Du sollst deine Freunde nicht kaufen, okay, klar, aber das ist kein falscher Gedanke hier. Macht Freunde mit euer Geld. Bringt Menschen zusammen. Macht die Welt eine bessere Welt. Stärkt die Gesellschaft mit euer Geld. Sei großzügig. Dein Geld könnte so Ewigkeitswert haben. Das Geld für sich nicht, aber das, was du machst mit dem Geld. Es steht hier, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Ja, was wir mit unserem Geld macht, könnte sogar Ewigkeitswert haben. Wir sollen Geld nicht verschwenden. Das soll auch gesagt werden. In der Geschichte, direkt vor dieser Geschichte, Lukas 15, verlorene Kapitel in der Bibel. Direkt vor dieser Geschichte ist der verlorene Sohn. Und der gibt all sein Geld aus für wilde Partys. Ja, man könnte sagen, okay, er bringt auch Menschen zusammen. Er macht auch etwas Gutes mit seinem Geld. Aber das stimmt nicht so ganz, weil als er jemanden brauchte und kein Geld mehr hatte, war niemand da. Also dass wir mit Freunden machen sollen, dass wir großzügig sein sollen, ist wahr, aber das bedeutet nicht Verschwendung. Wir sollen Geld weise einsetzen, das stimmt. Wir sollen Geld weise einsetzen, um Freunde zu machen. Schließlich Walter, der wusste, er hat nicht so viel Zeit. Und wie unser Wokenspruch ist für diese Woche, dass wir müssen alle eines Tages vor dem Richterstuhl Christi stehen. Der Verwalter wusste auch, sein Zeit ist gekommen, er wird bald nicht mehr da. Und bald wird Geld ihm nicht mehr helfen. Er kann Geld nicht mitnehmen. Eine wahre Satz für uns auch. Du kannst Geld nicht mitnehmen. Eines Tages wirst du sterben. Und manchmal habe ich ein Gefühl in unserer Gesellschaft, wir spielen ein Spiel. Und dieses Spiel heißt, wer stirbt mit den meisten Spielzeugen, der hat gewonnen. Aber du kannst nichts mitnehmen. Wenn wir sterben, unsere einzige Hilfe wird unsere Beziehung zu Jesus sein. Geld kannst du nicht mitnehmen, aber Menschen kannst du wohl mitnehmen. Es gibt nur eine Sache, die diese Welt überleben wird. Gott wird irgendeines Tages diese Welt neu machen, komplett neu machen. Diese Welt, Himmel und Erde werden neu gemacht. Und nur eine Sache wird überleben. Menschen. Geld können wir nicht mitnehmen, aber Menschen können wir mitnehmen. Und natürlich können wir etwas Gutes hinterlassen. Genau wie Andrew Carnegie. Gut gemacht, mein Mann. Amen.